11 Asas Umkehr. Asa ging nach dem Zelt des Elim, der tief erschrocken diesen Vorgang beobachtet hatte und ganz zerknirscht sagte: Dein guter Wille hat auch dir einen Streich gespielt, wie er mir einen gespielt hat. Denn ich habe Assir befreit. Nun kannst du auch die Folgen tragen, entgegnete ihm Asa. Ich fürchte, grausam wird er sich rächen. Gib mir ein Maultier, dass ich das Lager verlassen kann. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Elim aber bat: Bleibe lieber in meiner Nähe. Wir warten das Weitere erst ab. Und so geschah es. Der Tag verging langsam. Die Christen erhielten wie früher ihr Essen und im Lager herrschte wieder der alte Geist. Assir war innerlich voll Hass, äußerlich aber ruhig und schickte die Leute mehrmals nach Wasser, bis der Vorrat wieder aufgefüllt war. Dann ging er zu Elim und sagte ganz freundlich: Also, lieber Elim, ich wäre wieder so weit, dass wir ans Abbrechen denken können. Hier können wir nicht länger liegen bleiben. Elim sprach kalt: Spanne ruhig deine Gefangenen an deine Wagen, meine Tiere jedenfalls nicht. Über die habe ich das Eigentumsrecht. Löse dein Versprechen ein und ich stehe weiter zu Diensten. Zu diesem Mädchen aber verlange ich noch die beiden Brüder hinzu. Dies ist mein letztes Wort. So, und ich sage dir: Morgen früh stehen deine Wagen Abfahrt bereit. Wenn nicht, wirst du gezwungen werden. Du scheinst vergessen zu haben, welchen Gehorsam du dem Tempel schuldest, antwortete Elim mit innerer Ruhe. Da hast du recht. Aber du scheinst dich in einen gewaltigen Irrtum verstiegen zu haben und bildest dir ein, du seiest der Tempel. Nein, Assir, ein Räuber bist du und Lügner zugleich. Wie hast du heute Morgen gebettelt, ich solle deine Fesseln lösen? Einen heiligen Eid hast du geschworen. Doch jetzt, wo du frei bist, zeigst du deinen wahren Charakter. Gehe, sonst rufe ich meine Knechte. Versuch es, zischte Asir. Meiner Leute bin ich wieder sicher. Willst du es wirklich darauf ankommen lassen und mir Trotz bieten? Du weißt, mein Arm reicht weit und dies alles um dieses Mädchens willen. Assir ging, er wusste. Er hatte gewonnenes Spiel. Als die Sonne sich neigte, umzog sich der Himmel. Schwarze Wolken jagten schnell vorüber und endlich entlud sich unter Blitz und Donner und strömendem Regen ein schweres Gewitter. Assir war voll Furcht in das große Zelt der Gefangenen geeilt, die in den Ecken hockten und um Schutz und Beistand beteten. Leicht wäre es ihnen gewesen, ihren Peiniger jetzt zu überwältigen. Er wusste es, aber ihre lange Haft hatte sie völlig mutlos gemacht. Als das Gewitter sich verzog, alarmierte Assir sofort seine Leute und ließ alle Männer wieder fesseln, zum Dank, dass er unbehelligt blieb. Elim kam mit seinen Knechten und holte die drei Geschwister in sein Zelt. Er war besorgt um sie, die ihm verzeihen konnten. Assir sagte nichts. Ich kann warten, dachte er. In Sidon ist Abrechnung. Die Geschwister fanden den Asa in dem geräumigen Zelt, und Ruth fragte, warum er sich vor Assir versteckt halte. Mit kurzen Worten erfuhren sie die Wahrheit darüber. Und so sagte Joram, du warst wie ein Freund zu uns. Darum erfahre, dass wir wissen, unsere Freunde sind schon auf dem Wege, uns zu befreien. Rufe doch Elim herein, dass wir die Sache besprechen und keine unnötige Aufregung entstehe. Elim kam und wurde auch eingeweiht, doch gebeten, vorläufig in alle Wünsche Assirs willig einzugehen. Es können höchstens noch, dann ist Hilfe und Erlösung da. Nötig ist nur, da Assir vom Wege abweichen wird, ein Verbindungsmann. Es kann aber auch sein, dass einer unserer Freunde in der Nähe ist und das Lager beobachtet, sprach Asa. So könnte ich das Lager still verlassen und Umschau halten. Wie nennt sich dein Freund? Bernhard ist sein Name und ist ein großer Menschenfreund. Suche ihn in Richtung der Wasserquelle. Findest du niemand, so ist für uns die Hoffnung größer. Denn dann sind alle auf unsere Rettung bedacht. Eilig entfernte sich Asa, denn nach der Elim-Seite hin waren keine Wächter aufgestellt. Nützen wollte er die Zeit, ehe es ganz finster wurde. Und bemerken würde Assir sein Fehlen ja auch nicht. So eilte er vorwärts. Auf einmal wurde er von zwei Männern angehalten. Es war Bernhard und ein Knecht, die das Lager scharf beobachteten. Wohin des Weges? Es geht auf die Nacht zu. Bist du Bernhard, den ich suche? Fragte Asa froh. Ich gehöre zu denen im Lager, bin aber glücklich ausgeschieden. Ich muss aber wissen, wer ihr seid. Ja, ich bin's. Wir lagern ganz in der Nähe und hoffen auf baldige Hilfe. Der Wüterich ist ja wieder im Besitze seiner Allgewalt. Da ist mir eigentlich bange um Ruth. Nicht nötig, antwortete Asa. Wenn du willst, hole ich euch das Mädchen und auch ihre Brüder. Aber sobald Hilfe kommt, wäre es für euch eine unnötige Belastung, sagte Bernhard. Daran erkenne ich, dass du uns Freund bist. Aber wie wäre es, so wir im Lager das Gastrecht in Anspruch nehmen würden? Wir wären da und könnten mit offenen Augen und Ohren Dinge gewahren, die uns vielleicht dienlich sind, sprach Asa. O Freunde, ich rate nicht, denn Assir ist misstrauisch und habsüchtig. Er hätte keine Ruhe, so er nicht euer ganzes Gepäck durchforscht hätte. Ich bin der Meinung, ihr verlasset euren Speerposten, lagert hinter dem Lager und folget morgen früh dem Karawanenzug. Es muss den Anschein haben, als wisst ihr gar nichts von diesem Lager. Die Posten bewachen ja nur die Gefangenen. Sollte Gefahr im Anzuge sein, so werdet ihr durch den Lärm sowieso gewarnt, sprach Bernhard noch. So kehre zurück und verkünde ihnen die Freude. Gott, der Herr, ist um eure Rettung bedacht. Lautlos bewegte sich Asa wieder zurück. Die Feuer loderten auf von dem Holzstoß in der Mitte des Lagers Und so sah er, wie Assir um die Zelte des Elim herumstieg. Er verhielt den Schritt und war neugierig, was derselbe eigentlich wollte. Asa erschrak. Die drei Freunde waren sein Ziel. Sie könnten sich verraten. Und schnell ging er dem Lager zu, doch so, dass er bemerkt werden musste. Assir schaute hin und fragte laut: Wo kommst du her? Was hast du im Walde zu suchen? Nichts, das dich angeht. Doch ich weiß, warum du hier herumspionierst. Du möchtest das Mädchen überwältigen. Aber nun bin ich ihr Wächter, da ich in Elims Dienste getreten bin. Assir wandte sich stolz um und ging zum Feuer. Asa meldete im Zelt: Ich bin wieder zurück und habe euren Freund Bernhard getroffen. Er lässt dir Ruth sagen: Gott, der Herr, ist bedacht auf Rettung. O Gott, sei gelobt und gepriesen. In mir wollte schon wieder Angst aufsteigen, aber nun will ich ruhig sein und glauben. Asa sprach: Schlafet ruhig, ich wache, und sollte der Schlaf mich überwinden wollen, dann wecke ich einen von euch. Wach muss einer sein, und hier sind zwei Schwerter für den Notfall, die ich mir schon am Nachmittag besorgt habe. Ich traue dem Fuchs nicht. Und nun schlafet, dieweil ich wache. Asa setzte sich vor das Zelt und hatte nun Zeit, über sein früheres Leben und seine Zukunft nachzudenken. Was war mein Leben im Dienste des Tempels und der Priester? Ein Verhärten meiner Gefühle und Empfindungen. Und wie stehe ich nun vor mir, wie ein verdorbener Mensch, der nicht wert ist, geachtet zu werden? Wo wird meine Mutter und meine Schwester sein? Seit Jahren bin ich von ihnen getrennt. O Gott, gibt es für solch verirrte Menschen auch noch Hilfe und Errettung? Wie musst du, Gott, deine Gläubigen lieben, wenn du ihnen sagen lässt, du seist bedacht auf ihre Rettung? Ich glaube, du, Gott, bist überall, nur nicht in deinem Tempel und in den Synagogen. Oh, wie müssen dich jene Gefangenen lieben, wenn sie sogar ihr Leben für dich aufs Spiel setzen. Im Lager war inzwischen vollständige Ruhe eingetreten. Da hub ein Singen an aus einem Zelte, in dem die Frauen schliefen. Dies klang so schön, so lieblich, wenn auch die Worte nicht verständlich waren. Aber die Töne drangen ihm so ins Herz, er musste weinen. Dann schaute er empor zum Sternenzelt, welches in wunderbarer Pracht leuchtete und strahlte, und dachte: O Gott, für wen hast du eigentlich dies alles geschaffen? Für die Menschen wohl nicht. Denn wie wenig achten sie auf die Schönheiten deiner Werke. Immer mehr vertiefte er sich in die Geheimnisse, die Gott und seine Schöpfung umgeben. Aber plötzlich konnte er nicht weiter denken. Denn die Gegenwart, in der er lebte, war zu schrecklich. Herr, alles atmet Friede. Die Sterne, die Natur, nur die Menschen nicht. Warum nur lässt du ihre Schlechtigkeiten zu? Deine eigenen Kinder, deine dir Getreuen, sind die Leidtragenden dabei. O, gib mir Aufschluss. Wenn ich nur an den Assia denke, bin ich am Ende meines Glaubens an dich. Er stand auf, ging in das Zelt, schaute hinein und sah, dass die drei nicht schliefen. So sprach er: Wenn ihr nicht schlafet, könnten wir uns in dieser herrlichen Nacht vor dem Zelt unterhalten. Denn ich bin nun schon so weit gekommen, dass ich an Gott zweifeln muss. Diese horchten auf und wunderten sich, Asa so reden zu hören. Vor dem Zelt sitzend sprach Joram: Lieber Freund, dein letztes Wort sagt uns, dass du in einen Konflikt mit dir selbst geraten bist, in dem dein stilles Verlangen nach wahrem Frieden dich das Unstete deines bisherigen Lebens empfinden lässt. Du nennst mich Freund? Fragte Asa erstaunt. Und ich war dir doch Feind. Und bewegt erzählte er, wie eine innere Umkehr in seinem Denken stattfinden wollte. Dann aber vor seinen Gedanken eine dunkle Wolke stand. Seht, alles in der Natur ist erfüllt von Frieden, Ordnung und Schönheit. Alles verkündet die Weisheit eines großen, wunderbaren Schöpfers. Als ich aber mich betrachtete, die ganzen Bilder der letzten Woche, ja Jahre, vor meinen Augen abrollen ließ, da musste ich mir sagen, bei den Menschen trifft dies alles leider nicht mehr zu. Denn sie trachten nur danach, ihr Leben schöner zu gestalten auf Kosten so vieler Leidtragender. Wo ist da Gott? Wo bleibt seine Weisheit, seine Allmacht? Ich bin am Ende, weiß keinen Ausweg mit meinen Gedanken und möchte doch nicht, dass dieses mein Leben so weitergehen soll. Lieber Freund Asa, es ist gut für dich, so dich solche Gedanken bewegen. Dies ist der Beweis, dass Gott um dich wirbt und dich mit seinem Geist umgibt. Was du suchst, haben Tausende vor dir schon gefunden. Sie haben redlichen Herzens nach einer befriedigenden Antwort gesucht und hüten nun still all, das ihnen offenbarte, wie ein Heiligtum. Nur eines möchte ich dir sagen. Du beurteilst alles nach dem Schein, aber nicht nach dem Sein. Du hast Kenntnis von Gott, aber kennen tust du Gott nicht. Du stößest dich jetzt an Wirkungen, und du magst nicht nach den Ursachen forschen. Siehe, mein lieber Freund, es würde jedes Wort nutzlos sein, so du mir nicht glauben könntest. Frage dich aber selbst und erforsche dich, ob du mir glauben kannst. Auch wir Bekenner Jesu haben uns erforschen müssen, ob wir ihm glauben wollen. Siehe, einem Menschen voll von Irrtum, Irrlehren und verkehrten Begriffen ist schlecht predigen. Es würde uns ergehen wie einem Landmann, der einen neuen Acker kaufte und beim Umackern gewahrt, dass derselbe voll Unkraut ist. Würde der nicht ein Tor sein, der in diesen Acker guten Weizen legen würde? Er würde sich sagen, ich muss den Acker von dem Unkraut reinigen und darum den Weizen für das nächste Jahr aufsparen. So geht es auch mir mit dir. Dein Herz ist voll von Irrlehren und falschen Begriffen. Es befriedigt dich nichts mehr, und du möchtest jetzt den letzten guten Gedanken an Gott noch vernichten. Jedes Wort von mir, wie wahr es dir auch augenblicklich erscheint, würde bald von dir in Zweifel gezogen, weil dein alter Mensch sich nicht erneuern lassen will. Wohl oft hättest du Gelegenheit gehabt, der Wahrheit tiefsten Sinn zu erfassen, aber du wolltest es ja nicht. Der Antrieb, dich selbst ernstlicher zu erforschen und das dir Fehlende zu ergänzen, wird dir aber nicht recht gelingen, so du nicht an Gott und seinen alles durchdringenden Geist glauben willst, sprach Asa. Ich habe dich gut verstanden. Den letzten Satz aber, ich solle an Gott und seinen alles durchdringenden Geist glauben, kann ich nicht erfassen. Denn wie sollte ich an Gott glauben können, den mir die sein wollenden Gottesdiener raubten? Wenn Gott nur etwas von seinem alles durchdringenden Geist seinen berufenen Dienern offenbart hätte, müsste ich etwas davon im Tempel erlebt haben. Lieber Freund, du bist verbittert. Bedenkst aber nicht, dass doch so mancher ehrliche Gottesdiener seine Pflichten und Aufgaben treu und gewissenhaft erfüllte. Denke zurück, was du über den letzten Hohenpriester Zacharias gehört hast. Diesem Menschen war es gegeben, nicht mehr aus sich, sondern nur aus dem alles durchdringenden Geiste aus Gott zu reden. Dieser hohe Priester, der letzte seiner Art, verkehrte oft mit Engeln, wie wir jetzt untereinander verkehren, und holte sich bei ihnen Rat. Es gibt auch heute noch viele Menschen, denen Gott das Höchste und Liebste bedeutet. Und warum? Weil sie sich durchdrungen fühlen von einem ganz neuen Leben aus diesem göttlichen Geiste. Du wirst nun fragen, was ist denn dieser Gottesgeist eigentlich? Dieser Geist aus Gott ist das alles Sein durchdringende und alles Sicht- und Unsichtbare umschließende geistige Leben. Dieses Gottesleben umgibt uns, wie die Luft uns umgibt, unsichtbar und doch absolut notwendig. Denn ohne Luft müssten wir alles sofort zugrunde gehen. Ebenso müssen auch all die Seelen sich höchst unglücklich fühlen, die ohne Gott und das neue Leben aus ihm durch dieses Erdenleben pilgern wollen. Wo sich einem ehrlich suchenden Menschen Gottes Sein und Wirken in allem Lebenden als Liebe, Weisheit und Kraft in herrlichen Ordnungsgesetzen offenbart, kann der noch zweifeln am Dasein Gottes, sobald sich unser inneres Auge erst öffnet für all dieses heilige Leben rings um uns und unser Glaube es einmal schauen und erfassen will, zeigt sich auch schon die Wirkung dieses Gottesgeistes uns fühlbar und bald auch sichtbar, als etwas uns Heiligendes. Nur Menschen, die sich nie die Mühe gaben, darüber nachzudenken, wollen gern ein eigenes Leben sich aufbauen. Ihre Ordnungen lehnen sich nicht an die göttliche Ordnung und Weisheit. Und so entstehen die großen Disharmonien unter den Menschen, die dir eben so klar vor Augen standen und dich am Dasein Gottes zweifeln machten. Asa hatte diese Worte sehr aufmerksam in sich aufgenommen. Nach längerem Schweigen fuhr Joram fort: Es gibt im ganzen Lande hier nicht einen Menschen, der nicht die Gesetze und Ordnungen Gottes kennt. Und doch leben so viele lieber auf Kosten anderer, nach ihrer eigenen, ihnen bequemen Art. Ebenso wie es treue Gottesdiener gab, durchdrungen von den Wahrheiten der Gotteslehre, gibt es auch Ungetreue, die sich wohl Gottesdiener nennen, aber von einem ganz anderen Geiste beherrscht sind. Aber unser Bestreben muss gerade dadurch zunehmen, das schwindende Gottesleben mit allen Mitteln in uns selber und in anderen festzuhalten. So war es bei mir, so ist es bei allen, die ehrlich bemüht sind, Gott getreu zu bleiben. Und der Lohn blieb nicht aus. Das Bewusstwerden seiner steten Gegenwart schuf Wunder an neuen Kräften, stärkte den schwachen Glauben, erfüllte das Herz mit froher Zuversicht und offenbarte immer mehr neues Leben in und aus Gott. Seit nun Jesus Christus in mein Erdendasein trat, offenbart sich mir auch Gottes Liebe, Gnade und Erbarmung und macht mich dadurch zu seinem Kinde. Dass wir hier jetzt so schwer leiden müssen, tut meinem Glauben an Gott keinen Abbruch, weil Glaube erst durch Prüfungen zum lebendigen Glauben wird. Was im Menschen durch solchen Glauben wächst, ist erst sein wahres Leben, ist sein Eigentum, weil es ja durch Kampf errungen ist. Im Kampf errungenes, das ist ein wahres Gottesgeschenk, weil die Kraft, mit der ich kämpfte, mir als Gotteskraft bewusst ward. Joram schwieg plötzlich. Er fühlte, diese seine Worte waren aus höherem Einfluss gesprochen. Und er hatte selber noch darüber nachzudenken. Asa hatte wie ein Hungriger alles tief in sich aufgenommen. Endlich, sagte er, ich glaube, ich könnte dich verstehen, da du als Mann zum Manne sprachst. Wie würdest aber du, Ruth, mir darauf wohl antworten? Nicht viel anders. Nur müsste ich dir noch sagen, arm bist du, weil du diese Liebe Gottes noch nicht kennenlerntest und bist doch dauernd an den Wundern heiligster Liebe tagtäglich vorübergegangen. Ist es nicht ein Wunder, so die Menschen, denen auch du Kerkermeister warst, dir nicht grollen? Ist es nicht ein Wunder heiligster Liebe, dass wir, die wir dem Tode so nahe stehen, schon wissen, Rettung kommt und ist sehr nahe? Ist es nicht Wunder über Wunder, dass gerade wir dich unterweisen dürfen in den Geist der erlösenden und erbarmenden Liebe einzugehen. O mein Freund, ich habe die Wunder der herrlichen und heiligen Liebe erfahren. Als ich gestern Abend meine Schritte wieder zum Lager lenkte, wie wurde es mir zuerst schwer, als ich aber an meine Brüder dachte, die doch einen Zuspruch brauchten, wurde mir wohler. Und wie ich ganz unbehelligt ins große Zelt huschen konnte, da erlebte ich das größte Wunder der göttlichen Liebe. Denn die Botschaft »Hilfe ist nahe« löste in uns ein Dankgefühl gegen Gott aus, das uns heiligte im wunderbarsten Schweigen. Wenn ich aber das tiefe Leid, welches ihr uns zugefügt habe, bedenke, so war es wohl hart, sehr hart. Und Vater wird noch mehr leiden als wir. Ist es aber möglich, dass dein Sinn sich ändert, um auch an dieses hohe und herrliche Ziel zu gelangen, dann wäre auch das ein hoher Zweck und ein Wunder dieser unserer göttlichen Prüfungen. Darum vergeben wir auch dem Assir und hoffen, dass auch er sich noch ändern möchte. Wir wollen nicht von dem anderen sprechen, antwortete Asa, sondern bei unserem Thema verbleiben. Wer weiß, wo ich morgen sein kann, da mich Assir vernichten möchte. Darum möchte ich fort, sobald ich kann, am liebsten zu Bernhard und in seinen Dienst treten. Bei ihm könnte ich wohl den Frieden meines Herzens finden. Sprach der ernste Josef, Asa, du warst uns kein Kerkermeister und hast allen ihr schweres Los nicht schwerer gemacht. Dafür möchte ich dir danken. Und zwar, wenn du willst, so kannst du bei meinem Vater in Dienste treten. Wir würden Freunde, sogar Brüder werden. Bemühe dich um nichts, bleibe bei uns, bis die Rettung kommt. Dann ziehst du mit uns und kommst mit Assir nicht mehr zusammen. Der Geist im Hause meines alten Vaters ist derselbe wie bei Bernhard. Es ist der Geist des Glaubens und der Liebe. Bei uns ist keiner Herr und keiner Knecht. Der Vater ist das Oberhaupt und der Überwachende. Wir alle aber sind gleichen Sinnes, keiner mehr und keiner weniger. Uns freut unser Leben. Sorgen hat wohl jeder einmal, aber wir tragen Freude wie Leid gemeinsam und fühlen uns stets geborgen in der großen Allliebe und Allerbarmung unseres Heilandes Jesus Christus. Unsere Hoffnung auf Befreiung wird sich erfüllen, denn was Gott zugesagt, hält er gewiss. Und so sich die Feinde mehren würden wie Sand am Meer. Gott lachet ihrer und wird allen beweisen, dass er der Allmächtige ist. In diesem Augenblick sprang Assir vor das Zelt, wo die vier saßen, und schrie voll Hohn, »Ich werde euch beweisen, dass Gott nicht lachen wird!« und werde Gott beweisen, dass ich noch bin. Assir wollte sich auf Asa stürzen, der ein Schwert in die Hand nahm. Da sagte Ruth, lasse dein Schwert in Ruhe. Gott bedarf solcher Waffen nicht. Eben erlebten wir die Weihe seiner Gegenwart. Darum wollen wir warten, bis der Herr wirkend eingreift. Assir, ganz voll Wut, gebot den Wächtern, die vier zu fesseln und kein Auge von ihnen abzulassen, und drohte: Ich werde ihren Gottesglauben schon zunichte machen. Tue es immerhin, sprach Josef sehr ernst. Wir werden ja erleben, wer recht hat.
Schweig!
Sonst lernst auch du mich kennen, wie dieser da. Rasch waren sie gebunden. Asa empfand heftige Schmerzen und stöhnte laut, aber Ruth tröstete: Auch ich empfinde Schmerzen, die fast unerträglich sind. Aber klagen, nein, das dürfen wir nicht, damit wir denen draußen den Triumph nicht gönnen, sondern der Triumph gehört unserem Gott und Herrn Jesus Christus. So kauerten sie zusammen und sehnten den neuen Tag herbei.